Er startet eine neue Serie, Warum beten? Heute zum Thema, weil Gott Gott ist. Und manchmal, da ist es ja einfach traurig. Ich bin aus den Ferien zurückgekommen, habe von einem Freund gehört, der mir eine sehr schlechte Nachricht gebracht hat. Also die Nachricht war schon letztes Jahr schlecht, so um die Zeit herum, als ich meine beiden Ellenbögen gebrochen hatte, hat er gesagt, er könne auch keine Gitarre mehr spielen. Er habe Lähmungen in der Hand und ziehe so ganz leicht seinen Fuß nach. Er hat das gemerkt beim Lied, so groß ist der Herr, ein König voller Pracht, er konnte es nicht mehr zupfen. Und zuerst hat er gedacht, ja, es ist vermutlich einfach irgendwas wieder mit dem Tennisarm, hatte er schon ein halbes Jahr früher. Und er ging in die Therapie zu einem befreundeten Physiotherapeuten, der hat ein bisschen herumgemacht und so, aber es wurde einfach nicht besser. Und dann ging er zum Hausarzt und hat beim Hausarzt dann so eine grundsätzliche Untersuchung gemacht und dann kam heraus, dass er einen Hirntumor hat. Ein Freund von mir, der einen Hirntumor hat. Nun ja, es ist nichts Außergewöhnliches. Ihr wisst, es gibt viele Leute, die haben Krebs. Aber es ist immer ein bisschen traurig, wenn man jemanden dann plötzlich so kennt und weiß, hey, der hat sich auf seine Pensionierung, er ist, ich schätze, um die 6, 7, 68 herum, hat übermorgen Geburtstag oder morgen Geburtstag. Er hat sich auf seine Pensionierung eine Gitarre gekauft, eine schöne Martin-Gitarre, schöner und teurer als meine. Weil er so gerne Gitarre spielt, wir haben viel miteinander musiziert und jetzt kann er nicht mehr. Das Banjo steht im Ecken, die Gitarre steht im Ecken. Und er hat schon gesagt, soll ich sie einfach zerhauen, in den Wald gehen und einen Baum schlagen? Und dann hat er die Therapie gemacht, oder so wie man es so macht, mit Chemotherapien. Und es ging wahnsinnig aufwärts. Und ziemlich genau von Ostern weg bis jetzt ist der Tumor ums Doppelte wieder gewachsen. Nachdem, dass es so wunderbar aufwärts ging, ein riesiger Abbruch. Und er hat mir gesagt, weißt du, in solchen Situationen, da verstehe ich Menschen, die an Exit nachdenken. Und er ist eher so ein rechtschaffener, guter Christ. Für ihn war das niemals ein Thema. Exit war völlig außerhalb seines Denkbereiches. Das macht man nicht. Und jetzt plötzlich so. Ist auch verrückt, oder? Er ist jetzt, was sage ich, 2, 3, 4 Jahre pensioniert. Ja, vielleicht auch 5. Ich weiß es wirklich nicht genau. Ein bisschen früher aufgehört. Und ist doch krass, dann ist man pensioniert, denkt, das Leben steht einem vor einem. Man kann jetzt die Skitouren machen, die man schon immer mal machen wollte. Man kann diese wochenlange Bergtouren gemacht, kann all das machen. Und jetzt sagt er seiner Frau jeweils, geh du allein, nimm es, ich kann leider nicht. Verrückt. Ein anderer, auch pensioniert, letztes Jahr, oder ist es was dies? Nein, letztes Jahr meinte ich, kam plötzlich heraus, er hat ein Aneurysma und weiß nicht, es ist wie eine Zeitbombe, wenn das, dann ist es vorbei. Da denke ich mir manchmal, ist das nicht verrückt? Ist es nicht verrückt, dass man sein Leben lang sich abrackert und dann, wenn man es genießen könnte, und irgendwie, Mensch, sind ja Christen, sie haben immer gebetet, sie haben immer gespendet, sie haben immer im Dienst des Herrn gestanden, sie waren immer so diese frommen, lieben Leute. Und irgendwie lohnt sich's scheinbar einfach nicht. Was soll man da machen? Anklagen oder anbeten? Ist es überhaupt eine, wie soll ich das sagen, eine wirkliche Alternative in so einem Moment, so eine Frage zu stellen? Ich denke, ich würde es niemandem verübeln, der in so einer Situation mal Gott einfach so richtig alles hinkotzt. Ich benutze bewusst diesen unschönen Ausdruck. Einfach mal hinkotzt. Oder eine andere Situation. Ich war ja vor Ostern Ihr könnt euch sicher noch erinnern, Christian war dann da, ich war vor Ostern in Uster. Und nach der Predigt kam meine Frau auf mich zu, schon ein bisschen älter, und sie hat gesagt, ja, du hast ja da was gesagt und so, könntest du das nicht mal meinem Bruder sagen, er ist auch schon über 70. Und er hat gesagt, jetzt, nach dieser Situation, mit diesem Krieg, kann ich nicht mehr an Gott glauben. Da habe ich gefragt, ja, hat er dann vorher geglaubt? Nein. Aber jetzt hat er einen Grund zum Nichtglauben. Anbeten oder anklagen. Manchmal gibt es Leute, die suchen nur einen Grund, um Gott anzuklagen. Offensichtlich. Wir werden alle von Zeit zu Zeit, die einen mehr, die anderen weniger, heimgesucht von Leid, von Elend, von Schicksalsschlägen, von Ungerechtigkeiten, die wir erdulden. Und wir fragen uns dann manchmal, kann das sein? Warum geht das nicht auf? Warum geht es nicht auf, wenn ich mein Leben lang richtig lebe und Gott doch sagt, er gebe Segen, und dann fühlt es sich an, nicht wie Segen? Das kann man doch gar nicht verstehen. Das kann man doch gar nicht irgendwie einordnen in sein Leben hinein. Wie soll das funktionieren? Lohnt sich denn das überhaupt? Was soll denn das? Ich glaube, in solchen Momenten, und ich spüre das bei mir in kleineren Dingen auch immer mal wieder, also nicht in diesen großen lebensbedrohlichen Fragen, sondern in kleineren Dingen, wenn was mit der Haut wieder nicht in Ordnung ist oder andere, noch viel persönliche Dinge, die nicht funktionieren. Wenn ich dann darüber nachdenke und mir überlege, Mensch, Gott, ist das jetzt der Segen? Ist das das, was du verheißen hast? Irgendwie geht es nicht auf. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Situation, da hatte ich auch wieder irgend sowas, was mich total genervt hat. Nicht äußerlich, sondern körperlich irgendwas, was nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt könntest du doch das einfach mal richtig machen. Für was hat man dann einen Gott? Und dann kam ich so, ich kann nicht sagen wie eine Stimme, aber wie eine innere Gewissheit. Ich kann mich jetzt auflehnen und ich kann kämpfen gegen Gott und ich kann ihn anklagen. Oder ich kann auch einfach sagen, so wie Jesus das gemacht hat, dein Wille geschehe. Punkt. Ich bin in deiner Hand. Ja, ich singe das ja auch immer. In dem Lied, mit das erste, das wir gesungen haben, oder du hast alles haben. Singen wir auch. Also ich singe es zumindest. Das ist ja auch mein Lied, oder? Also es ist wirklich meine Überzeugung. Du kannst alles haben und dann manchmal funktioniert es nicht. Und ehrlich gesagt, mich regt das wirklich manchmal auf. Und ich verstehe viele Dinge nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott es zulässt, dass solch viele Menschen einfach in die Irre gehen und umkommen und am Ende ihres Lebens mit leeren Händen dastehen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich verstehe auch die Menschen nicht, warum sie das Gute, die Gnaden, das Erwärmen Gottes nehmen, aber ich verstehe auch Gott nicht, warum er das zulässt. Er könnte doch einfach auch hier mal ein bisschen einen Schubs in die richtige Richtung geben. Er könnte doch seine Liebe auch mal deutlicher zeigen. Findet ihr nicht auch? Also es gibt viele Situationen, wo ich finde, das wäre doch mal was. In diesem Text, den Timon vorgelesen hat, da geht es eine ganze Spanne lang darum, was mit Israel, dem Volk Gottes, los ist. Der ganze Weg, warum es nicht so richtig funktioniert. Und am Ende, man höre und staune, am Ende sagt der Apostel Paulus, oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Apostel kommt hier an den Punkt, wo er sagt, ich verstehe zwar Gott nicht wirklich. Und ich kann auch nicht sagen, es ist alles richtig und gut, so wie ich es jetzt verstehe, wenn ich Gott beurteilen müsste, würde. Aber ich verstehe, dass Gott darüber steht. Und ich verstehe, dass ein Gott, den ich zu 100% verstehen könnte, gar nicht Gott wäre. Ich sage das nochmals, einen Gott, den wir zu 100% verstehen könnten, den wir quasi in unser Weltbild zu 100% einfügen könnten und sagen, das ist jetzt Gott und so funktioniert das, aber das wäre nicht Gott. Denn Gott steht über unserem Bild der Welt. Er steht auch über unserer Vorstellung, wie Gott sein müsste. Und wir Menschen, wir suchen manchmal so einen Gott, den wir irgendwie einordnen können. Und wir Männer, wir würden ihn dann in die Schublade stellen und sagen, das ist Gott. Und wenn ich ihn brauche, dann nehme ich ihn. Ich weiß, wie das mit Gott funktioniert. Aber ist es nicht gleichzeitig das Spannendste überhaupt am Christsein, dass Gott uns immer mal wieder überrascht? Also ich hoffe, ihr werdet auch gelegentlich überrascht von der Güte Gottes, von der Liebe Gottes, vielleicht auch mal von der Härte Gottes. Gott nicht zu verstehen, ist nicht ein Mangel. Gott nicht in allen Dingen mit seinen Überlegungen, das alles nachzuvollziehen, das ist nicht ein Fehler, sondern es liegt an Gott. Gott ist im Himmel und wir Menschen sind auf Erden. Und weil dies das Problem ist, dass wir Gott gar nicht fassen können, darum ist er auf die Erde gekommen und hat sich offenbart als Mensch. In einer Art und Weise, dass wir ihn fassen können, dass wir ihn begreifen können, dass wir ihn, also nicht wir, aber die Apostel damals anrühren konnten. Wir können Gott nicht in allem verstehen, aber Gott offenbart sich so weit er das will. Und in Jesus können wir alles verstehen, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben. Gott ist größer, als unser Verstand es fassen kann. Das ist Gott per Definition. Gott ist größer als alles, was wir uns ausmalen und denken können. Und genau aus diesem Grund bete ich ihn an, weil Gott darüber steht. Auch über all den Dingen, die ich jetzt nicht verstehe und vielleicht auch mein Leben lang nicht verstehen werde, vielleicht erst verstehen werde, wenn ich bei Gott selbst bin. Obwohl, ob es dann noch eine Frage ist oder nicht, weiß ich gar nicht. In diesen Kapiteln vor diesem Text, da erklärt der Apostel Paulus, dass das Volk, das ihn am meisten am Herzen liegt und dass er denkt, dass ja auch Gott am meisten liebt, dass dieses Volk Jesus Christus ablehnt. Und wenn man dem Text so ein bisschen folgt, dann spürt man, wie ihm das Herz zerbricht. Wie es ihn innerlich zerreißt. Er geht so weit, dass er sagt, ich würde mein eigenes Heil, mein eigenes, also nicht das Leben natürlich, sondern mein geistliches Heil, mein ewiges Leben, ich würde es hergeben, damit mein Volk gerettet werden könnte. Wenn wir mal ein bisschen über Retterliebe nachdenken, das ist wirkliche Retterliebe. Er würde alles aufgeben. Aber er weiß, dass es nicht geht, denn jeder Mensch muss sich ja selber entscheiden. Jeder Mensch wird von Gott gezogen und er muss diesem Zug nachgeben und sagen, ja, ich will. Man kann nicht für andere, man kann es nicht übertragen oder weitergeben. Und dann im ganzen Nachdenken über diese Thematik, da fällt ihm plötzlich auf, die Ablehnung seines Volkes Jesus gegenüber ist ein Überquellen der Gnade Gottes in die Welt hinaus. Also, um es mal so ganz profan und plump zu sagen, dass wir gerettet werden können, hängt auch damit zusammen, dass Gottes Volk zu einem Teil Nein gesagt hat. Also Gott macht auch aus der größten Scheiße etwas Gutes. Das ist ja wirklich Scheiße. Ich weiß, sind keine schönen Worte, aber wenn man sich überlegt, dass ein ganzes Volk sagt oder ein Großteil des Volkes sagt, nein, ich will nicht glauben, das ist katastrophal. Und Gott nutzt die Ablehnung der Menschen, um sein Heil auszubreiten, dass es bis zu uns kommt. Und das bringt ihn zum Staunen, denn plötzlich begreift der Apostel Paulus, Gottes Gnade ist stärker, ist mächtiger, ist größer. Und darum sagt er ein bisschen vorher, denn es ist hier kein Unterschied, es sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus Gnade
durch die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Plötzlich stehen wir alle auf der gleichen Stufe. Es gibt keine Abstufungen mehr von besser oder schlechter, sondern nur noch Menschen, die Gnade empfangen. Und auch das bringt ihn in die Anbetung. Auch das bringt ihn zum Lob und zur Ehre Gottes. Die Gnade siegt über das Gericht. Darum bete ich Gott an. Die Gnade siegt über das Gericht. Sie ist stärker, sie ist größer, sie ist mächtiger, sie drängt quasi die Ablehnung weg. Und am Ende werden Menschen dastehen vor Gottes Thron, die alle nur eins sagen können: Danke, allmächtiger Vater, für dein Heil. Immer wenn der Apostel Paulus wichtige Dinge sagt, dann ist es ihm auch wichtig, dass es theologisch standhält, eine Prüfung standhält. Und dann nimmt er zwei Texte aus dem Alten Testament. Ach, man sieht den unten gar nicht ganz. Ja, nun gut, ich versuche ihn aus dem Kopf zu zitieren. Er macht deutlich durch Texte aus dem Alten Testament, was ich jetzt euch sage. Das ist nicht eine spontane Idee von mir. Das habe ich mir nicht gerade aus den Fingern gesogen oder finde ich gerade noch so ein bisschen cool und flockig läuft es, sondern das ist das, was im Alten Testament vorausgesagt wird für unsere Zeit heute. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Wenn wir uns die Frage stellen, sollen wir Gott anbeten oder anklagen, sollen wir uns ihm quasi hingeben und ihn über alles stellen oder sollen wir sagen, komm, wir schmeißen dich vom Sockel runter, dann ist die Frage immer die, lassen wir Gott Gott sein oder nicht? Oder wollen wir selber Gott sein? Ich weiß, es hört sich sehr einfach und sehr plump an, aber es ist ja zurzeit wahnsinnig in Mode, oder, um die Alten vom Sockel zu stoßen, weil wir denken, wir sind heute alle so viel, viel, viel schlauer als die früher und wir machen alle viel, viel weniger Fehler als die früher. Ich kann euch sagen, auch unsere Heiligen und Helden der Neuzeit, die werden irgendwann vom Sockel gestoßen. Das ist einfach normal. Aber wir können auch Gott in unserem Herzen vom Sockel stoßen. In Krisensituationen, in schwierigen Situationen, wenn plötzlich sagen, Gott, du machst es falsch. Ich weiß nicht, ob ihr jemals solche Gedanken gehabt habt. Dass ihr denkt, Gott, das könnte man besser machen. Und wenn man dann ein bisschen zurücksteht, oder? Und das mal ein bisschen aus der Distanz anschaut, dann spürt man und merkt man plötzlich, ah, jetzt ist Gott nicht mehr Gott, jetzt bin ich der sagt, was richtig und was falsch ist. Jetzt bin ich eigentlich Gott. Jetzt stehe ich darüber. Und Gott ist nur eine Schachfigur in meinem ganzen Leben, den ich auch irgendwo einordne und er hat halt nicht so gezogen, wie ich wollte. Und darum lasse ich ihn jetzt halt weg. Wir stoßen Gott vom Sockel. Wer hat denn Gott beraten, als er die Welt geschaffen hat? Ist jemand hier unter euch? Hat irgendjemand eine Idee, was man noch verbessern könnte, so an der Welt, so im Großen und Ganzen? Mal abgesehen davon, dass die Sünde vieles natürlich zerschlissen und zerstört hat. Kann man nicht einfach nur staunen? Oder ich habe gesagt, wir haben einiges an Regen erlebt in der vergangenen Zeit. Kann man nicht einfach darüber staunen, wie das mit dem Wasser funktioniert, dass das irgendwo aus den Meeren aufsteigt und dann verdampft und als Regen niederkommt und dann durch unsere Flüsse. Und zwischendurch ist das Salz übrigens noch weggegangen. Und wir können es dann trinken. Ist das nicht wunderbar? Das Wasser kommt ja nicht auch einfach aus dem Inneren der Erde, so aus dem Nichts. Also, so wie die Milch kommt übrigens auch nicht aus der Milchtüte beim Migros, wie die es nicht gewusst haben. Ist es nicht wunderbar, wie das alles zusammenspielt? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe es nicht allen gesagt, ich habe ja mit dem Sparschäler meinen Finger zugespitzt, in der Woche vor Ostern. Und dann war es ein bisschen schwierig, auch dann in der Fastenwoche und im Gottesdienst dann Gitarre zu spielen. ist wieder zugewachsen. Ist nicht fantastisch? Also ich habe das Teil versucht anzukleben, aber es hat nicht richtig gehalten. Also mit Superkleber kann man das machen. Es ist nicht so schlecht, es schützt dann, aber unten durch ist neue Haut gewachsen. Also ich spüre es immer noch, wenn ich fest drauf drücke, oder? Aber ist es nicht fantastisch? Wer kommt auf so eine Idee? Und wir können natürlich Haut transplantieren, ist auch etwas Wunderbares, aber dass es anwächst, da können wir nicht so viel dazu tun. Wer ist der Ratgeber Gottes gewesen? Und wer hat ihm etwas gegeben, dass Gott ihm etwas schuldig wäre? Wer von uns? Wir können uns immer wieder entscheiden, in schwierigen Lebensführungen, ob wir Gott anklagen wollen oder nicht. Der Apostel Paulus sagt am Ende dieses Textes, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und er meint damit nichts anderes, als dass Gott der Urgrund unseres Daseins ist. Die Grundursache unseres Daseins. Er, der die Welt geschaffen hat, damit wir darin leben können. Er, der uns Luft gibt zum Atmen. Er, der uns Lungen gibt, dass diese Luft aufgenommen werden kann. Er, der es gemacht hat, dass dieser Sauerstoff dann irgendwie in unser Blut kommt. Ist ein bisschen komplex, müsste da einen Arzt haben, um das alles zu erklären. Er, der dann schaut, dass dieses Blut irgendwann auch, wenn es normal läuft, stockt bei einer Wunde und dann eine, sagt man das auf Hochdeutsch, Riffe. Eine Kruste gibt, danke, eine Kruste gibt und die fällt dann ab und in der Zwischenzeit wächst unten was. Dieser Gott, das ist der Gott, den wir anbeten, der das wunderbar ausgedacht hat. Ihr habt sicher gemerkt, wenn ich vor dieser Frage stehe, anklage oder anbeten, ich bete Gott an, weil er darüber steht. Ich bete Gott an, nicht weil ich alles verstehe, nicht mal in meinem Leben, was ich schon auch unter Tränen Gott gesagt habe, in deiner Hand bin ich und bleibe ich, was immer auch kommt. Ich bleibe an dir, auch wenn ich deine Wege nicht verstehe. Und auch wenn ich das, was du mit mir machst, nicht mal gut finde. Ich mache das, weil ich überzeugt bin, er hat es im Griff. Und am Ende geht es für mich in meinem Leben nur darum, dass er mich ans Ziel bringt. Dass er mich in seiner Hand hält und bis in die Ewigkeit festhält. Und ich dann vor seinem Thron stehen darf und anbeten. Und das übe ich. Jetzt schon. Immer wieder. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Anbeten oder anklagen. Ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen. Ich bin überzeugt, ihr habt viele Situationen, in der das ein bisschen wie hochkommt. Manchmal ganz brutal schlägt es einem ins Gesicht, wie bei meinem Freund. Manchmal auch nur in kleinen Dingen, wo man denkt, Gott, warum machst du das? Das ist doch Käse. Warum läuft es nicht besser? Vielleicht auch, wenn man jung ist, warum kriege ich die Frau nicht, die ich will? Warum hat sie nur Augen für den anderen? Der ist doch viel hässlicher als ich. Und auch nicht gescheiter. Also das sind so Fragen, die man als junger Mensch hat, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch noch habt. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen rausgewachsen. Ist auch gut so, das Leben wird dann viel entspannter. Ich möchte euch bitten, einen kurzen Moment in euch zu gehen und darüber nachzudenken. In den Fragen, die euch gerade hier oben sind, gäbe es die Möglichkeit, die Anklage loszulassen und Gott einfach mal anzubeten und zu sagen, du bist und bleibst mein Gott, auch in den schweren Zeiten. Der König David hat das gemacht, zum Beispiel im Psalm 23. Und wenn ich auch durchs dunkle Tal gehe, dann fürchte ich kein Unglück, kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröste mich. Ein gesegneter Mann, der viel dunkle Täler auch erlebt hat. Wäre ja absurd zu glauben, dass wir ohne dunkle Täler durchs Leben kommen. Und wenn du jetzt in einem solchen Tal bist, dann möchte ich dir sagen, komm, lass mal all deine Fragen und dein Jammern und dein Leid los und sage einfach, Gott, ich stelle dich ganz neu über mein Leben und ich bete dich an als der du bist. Du stehst über allem, der allmächtige Gott. Amen.